Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologie.
Goneo, build it up.
Der Podcast von Goneo.
Turn my dreams into reality, oh yeah.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast, Goneo Web Professionals Podcast. Powered by Human and Artificial Intelligence and the Fear of Being Average. Ja, hier sind wir wieder, Markus und Sarah, und heute tauchen wir nochmal ein in Themen, die gerade unsere ganze Branche bewegen. Also man hat ja das Gefühl, das Web ist im Wandel. Klar, das spürt man jetzt aber auch. Das sind die Grundlagen, die hier ins Wanken geraten sind. Das ist jetzt nicht ultra neu und das ist auch keine theoretische Befürchtung, sondern das ist Realität. Darüber wollen wir heute nochmal sprechen. Im Blog haben wir auch einige Berichte dazu, also schaut auch gern mal in die Shownotes. Hallo Sarah.
Absolut, Markus. Und hallo auch von mir erstmal. Der perfekte Startpunkt dafür ist das WordCamp US, das in Portland, Oregon stattgefunden hat. Das ist ja das größte Nordamerika-Event für unsere Branche. Man spürte da richtig, ein Thema stand über allem. Die künstliche Intelligenz. Da hat Matt Mullenweg, der WordPress-Mitgründer, uns allen in seiner Keynote einen echten Denkanstoß mitgegeben.
Ja, der hat ja nicht nur über Technologie oder Technik allgemein gesprochen, sondern auch über die Philosophie, die er so dahinter sieht. Er hat ganz offen angesprochen, was passiert, wenn Google jetzt nicht mehr nur eine simple Linkliste ausspuckt als Suchergebnisse, sondern die Antwort halt schon direkt liefert. Also das ist eins der Nachwehen des WordCamps. Die sind inzwischen spürbar. Wir sehen das auch bei unseren eigenen Seiten, also so gerade so in den Bereichen Blog, Tutorials, Know-how, was wir da halt so haben auf der Webseite, -30% bis -40% Traffic. Gut, es gibt saisonale Schwankungen, von daher muss man sehen, wie sich das stabilisiert oder wo sich das einpendelt. Aber wir sehen auch, dass da einmal in der Woche, so immer auf dem Blog, ne, sieht man es dann ganz deutlich, einmal in der Woche kommt ein Crawler und der sorgt mal den ganzen Blog-Content ab. Man sagt ja, okay, wer ist das? Perplexity ist aber einer der Verdächtigen.
Ja, aber Crawling ist schon länger ein eigenes Business. Ich glaube, da versuchen zurzeit viele eigene Sammlungen aufzubauen.
Ja, also das kostet auch was. Das verursacht Traffic, das verursacht Maschinenlast auf den Servern. Da kann man sagen, okay, die Server sind ja eh da und Traffic ist ja inklusive. Ja, Traffic ist inklusive für Kunden, ja, aber für den Anbieter natürlich nicht. Also Traffic muss schon organisiert werden, also bezahlt werden. Das schließt sich nicht von selber an hier, die Server-Racks, das Rechenzentrum ans Netz sozusagen. Und wenn die Maschinenlast zu sehr beansprucht wird, dann braucht man mehr Maschinen davon. Das heißt, man zahlt mehr für die Hardware, man zahlt mehr für den Strom zum Beispiel. Ja? So Cloudflare und noch ein paar andere, die, wenn man das jetzt liest, die wollen sich für den Traffic auch bezahlen lassen jetzt von den Crawlern, ja, also von den Firmen, die eben diesen Webseiten-Content auslesen wollen. Das ist wohl auch bei einem der größeren Mitbewerber von uns so. Das ist eigentlich schon ein bisschen perfide. Also was die CDN-Anbieter, die Content-Delivery-Networks-Anbieter da machen, lassen erstmal die Crawler nicht zu, und erst wenn der Crawler bezahlt, also die crawlende Firma bezahlt, dann geben sie ihnen den Traffic frei. Ansonsten sind die systematisch ausgesperrt. Also wie gesagt, machen manche, die den Traffic sozusagen monetarisieren wollen, blocken und erst gegen Bezahlung wird das frei. Also was den Wettbewerber angeht, zumindest in manchen Hosting-Tarifen ist es so. Das ist wohl mittlerweile auch bestätigt.
Das ist auch nicht so nett. Wie soll der Mittelständler dann auf einem Shared-Hosting-Tarif nun seine Inhalte in ein LLM bringen? Oder wenigstens die Chance dazu haben?
Ja, also man muss ja jetzt ein bisschen genauer reingucken. Also man kann das ja testen mit Tools. Vielleicht schreiben wir auch mal so ein Test-Tool in die Shownotes. Und ich denke mal, den Google Crawler oder auch den von Bing oder so, also von Microsoft, den lassen die schon zu, ja. Die meisten LLMs, zumindest die für den Massenmarkt, die werden ja nicht ständig neu trainiert. Das wäre auch für ein Google oder für ein OpenAI oder Perplexity zu teuer. Also diese Trainingsläufe, das kostet Millionen. Nicht umsonst stellen die sich diese ganzen Rechenzentren da irgendwo in die Wüste, ja. Also es gibt halt unterschiedliche Suchanfragen und unterschiedliche Use Cases sozusagen für ein LLM und da ist halt viel, was auch aktuell abgefragt wird, ja. Aber für diese aktuellen Sachen nutzt man ja eher so das, was Google eh schon irgendwo an Content da scrapt, ja. Und das ist eigentlich dann auch so, dass das Bottleneck, also der suchende User, der bisher über Google auch gesucht hat, der bekommt jetzt nicht mehr eine einfache Suchergebnisliste wie früher in Anführungszeichen, sondern eine KI-Zusammenfassung auf der Suchergebnisseite.
Genau. Wir müssen über Googles Zero-Click-Suchergebnisse reden. Was das ist? Ganz einfach. Der Nutzer tippt eine Frage ein. Die Antwort kommt direkt auf der Suchergebnisseite. Man muss gar nicht mehr klicken. Die Suche ist beendet, bevor sie eigentlich anfängt.
Ja, richtig. Das passiert nicht nur bei ganz einfachen Anfragen, sondern stell dir mal vor, du fragst Google nach einer Definition von Latte.
Coffee Latte?
Ja, genau. Also die Antwort kommt in einem kurzen, oben fett gedruckten Absatz auf dem Bildschirm als Featured Snippet, ja? Oder du suchst nach dem nächsten Café, ja? Du kriegst dann halt eine Karte mit Adressen, du kriegst die Öffnungszeiten. Das ist dieses Local Pack.
Gibt's ja schon länger, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, und dann gibt es ja diese AI-Overviews, wo Google ganze Texte aus verschiedenen Quellen dann zusammenfasst, ohne dass du die Seiten besuchen musst, jetzt um im Beispiel zu bleiben. Also da gibt es jetzt auch noch diese Knowledge Panels, oder diese, wie nennt man die, PAA-Boxen, People Also Ask, ja. Also auch da sind nochmal weitere Ergebnisse. All das perfekte Beispiele, um so eine Strategie zu realisieren, die so als Zero-Click-Strategie, Zero-Click-Suche bekannt geworden ist. Also die Zero-Click-Suche zielt darauf ab, die Nutzer im Google-Ökosystem zu behalten.
Ja, früher hat vielleicht ein Hersteller von Kaffeeautomaten dieses Keyword mit dem Text als Suchmaschinenmagnet benutzt. Das war das Content Marketing. Das ist ein massiver Trend. Laut einer Studie von SparkToro enden in Europa nun fast 60% aller Google-Suchen ohne einen einzigen Klick auf eine externe Seite. Das hatten wir in einer Episode schon mal. Und das ist eine riesige Herausforderung für alle, die Content erstellen und auf Traffic angewiesen sind. Die Klickrate war unsere wichtigste SEO-Kennzahl. Die verliert massiv an Bedeutung.
Genau, ein sehr gutes Beispiel, das mit dem Kaffee. Ne? Das war früher Content-Marketing. Da hat irgendein Händler oder irgendeine Kaffeemaschinenherstellerfirma halt Content-Marketing gemacht, hat erklärt, wie mache ich Milchkaffee, wie mache ich Kaffeelatte, wie mache ich whatever, das die Dinger auch da rausgeben. Oder ja, vielleicht auch ein Händler, ne, der dann gezielt mit dieser Suchanfrage Traffic auf seine eigene Seite holen will. Das ist vorbei. Der Fokus hat sich verschoben. Mehr oder weniger komplett. Es geht nicht mehr darum, den Nutzer auf meine Seite zu kriegen. Das geht nicht mehr, sondern es bleibt eigentlich nur die Chance auf Sichtbarkeit ohne den Klick. Also, dass man als Kaffeemaschinenhersteller bei irgendwelchen Kaffeeanfragen und so, dass man da halt in irgendeiner Weise erwähnt wird. Ne? Wir könnten mal hier mit einem Kaffeemaschinenhersteller am Ort reden, wie die das eigentlich machen. Eigentlich eine gute Idee. Die Websites sind nicht mehr das Ziel. Nicht die Website, sondern man ist eine Datenquelle. Die neue Währung ist also nicht mehr der Klick, sondern eigentlich nur das bloße Vorhandensein, die Präsenz. Das ist eine ganz andere Logik und das zwingt uns umzudenken. Das macht was mit dem Content. Also der Content muss anders gebaut werden, er muss anders strukturiert werden. Und trotzdem ist es gerade so, auch wenn man das alles macht, dass nur ein Bruchteil des gesamten Traffics, also 0,1%, kommen momentan von KI-Chatbots auf die Webseiten. Das kann man sehr gut sehen. Also gerade hier in dem Blog sieht man ja ganz gut, jetzt auch in unserem Unternehmensblog, wo die Referrers sind. Also wo sind Suchmaschinen natürlich hauptsächlich und es ist hauptsächlich Google. Und wenn man das ein bisschen reindrillt, dann kommt schon auch mal ein Perplexity oder sowas mit vor. Aber wie gesagt, 0,1%. Also das ist auch eine Zahl, die ich jetzt nicht für uns ermittelt, sondern aber so vom Ansehen her würde ich sagen, stimmt, kommt hin. Aber ja, das ist halt das neue Game und das ist auch eigentlich ein spannendes Game. Also Klickzahlen sind winzig, man sagt, das Potenzial ist riesig. Und die Präsenz allein in einem LLM ausgegeben zu werden mit in der Antwort, ne? Das ist jetzt der Wert, den man halt in irgendeiner Weise neu bestimmen muss.
sagt zumindest Google.
Ja, die sagen das so, also der Traffic ist jetzt nicht mehr so wichtig, sondern die Qualität des Traffics. Ne? Also es kommen vielleicht nicht mehr so viele, aber das ist dann ganz wertvoller Traffic. Das ist das, was Google dann sagt, wenn es ihnen gelegen kommt. Wenn sie sich mal verteidigen müssen, vor Gericht zum Beispiel, gegen so Zerschlagungsideen, ne? Gibt ja immer wieder so Forderungen von Unternehmensseite, von anderen Industrien, die sagen, ja, Google ist viel zu groß, muss jetzt zerschlagen werden und verkauft mal bitte euren Chrome-Browser oder so, ne? Dann sagen die auch schon mal, ja, passt mal auf, ne? Halt, du liebes Gericht, das offene Web ist jetzt schon so am Absacken. Wenn ihr uns jetzt zerschlagt, dann wird es noch viel schlimmer. Es ist vorbei mit dem Open Web.
Das war, glaube ich, aus einem geleakten Papier zur Verteidigung vor einem amerikanischen Gericht.
Ja, also ich meine nur, ne, glaubwürdiger wird das Narrativ vom geringeren, aber besseren Traffic dadurch nicht. Also trotzdem nützt alles nichts. Ob nun Google Zero-Click-Strategien da verfolgt oder nicht verfolgt, auch andere LLMs, also ich meine jetzt ChatGPT, Claude oder wie sie alle heißen, auch die werden genutzt anstelle einer Google-Suche, um da Anfragen loszuschicken. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen generationenabhängig, also die Jüngeren werden eh schon auf ChatGPT gehen, würde ich jetzt mal so sagen, nicht zu Google. Ja, dort, wo man eben eine klassische Suchanfrage mit 3-4 Keywords gemacht hat, tippt man halt jetzt irgendwie oder spricht irgendeine Anfrage in sein Handy, in die App von OpenAI, von ChatGPT. Ja, mittlerweile hat die Szene umgedacht, also das Umdenken ist vielleicht auch noch im Gange, weiß nicht. Also mittlerweile scheint sich auch die SEO-Szene da umorientiert zu haben und sagen nicht mehr SEO, sondern GEO, gibt andere Abkürzungen dafür, aber die Idee ist halt, man optimiert auf diese Large-Language-Modelle.
Genau dieses Umdenken war der zentrale Punkt, den Matt Mullenweg in seiner Keynote angesprochen hat. Seine Vision, WordPress soll sich zu einem echten Content-Hub entwickeln. Das bedeutet nicht einfach nur einen Blog zu haben. Ein Content Hub ist eine kuratierte und umfassende Sammlung von Inhalten, die sich um ein ganz bestimmtes Thema dreht. Das Ziel, so tief und strukturiert in die Materie eintauchen, dass man zur absoluten Autorität wird. Es geht um Evergreen Content und auch darum, alles, was der Nutzer zu einem Thema wissen muss, bereitzustellen. Von Textartikeln bis hin zu Tools und Videos.
Ja, und also man kann da ja schon so einen strategischen Vorteil draus gewinnen in dieser Zero-Click-Welt. Wenn du so eine tiefgehende, wirklich gut strukturierte Informationsbasis hast, hebst du dich ab. Du wirst, wenn es gut läuft, zur bevorzugten Quelle für Suchmaschinen und eben auch für KIs, da trifft sich's dann auch wieder. Was man inhaltlich natürlich erstmal hinbekommen muss. Also man kann sich sagen, ich bin jetzt ein Experte und tu nur so, sondern muss jetzt wirklich ein bisschen mehr einer sein. Das ist so eine logische Reaktion auf die Tatsache, dass wir Inhalte im Web halt nicht mehr nur für Menschen aufbereiten, sondern mehr und mehr für Maschinen. Also eben nicht nur für Menschen. Da geht es jetzt nicht mehr so stark oder nicht mehr nur, sag ich mal so, um die visuelle Ästhetik, ja, wie wohl fühlt der User sich auf der Seite, passt die Farbpsychologie oder sowas, sondern die Maschinen müssen bedient werden, ja. Das ist ja im Grunde auch die Philosophie, die den Matt Mullenweg antreibt, so wie er sie vorbringt, ja. Er hat sich ja schon früh von proprietärer Software, wie zum Beispiel vBulletin oder sowas, abgewandt. Das ist ja immer so ein Beispiel.
Ja, genau. Er sieht Open Source nicht nur als technisches Modell, sondern als eine Philosophie. Es geht darum, das kollektive Wissen voranzutreiben. Für ihn sind Blog-Kommentare ein perfektes Beispiel dafür, dass jede Veröffentlichung der Beginn eines Gesprächs sein soll, nicht dessen Ende. Die kollektive Intelligenz des Internets kommt sozusagen direkt an die eigene Haustür. Und diese Philosophie will er auch auf KI anwenden. Er sieht KI als Werkzeug, um das WordPress-Ökosystem neu zu gestalten. Er hat ja sogar von einer Core-AI-Initiative gesprochen.
Das klingt immer so selbstlos, als wenn man der Mensch hat, der jetzt was Gutes tun will. Vielleicht ist es ja auch so. Also ich halte ihn jetzt auch so zum Teil zumindest für einen Idealisten nach wie vor. Was aber auch in Portland passiert ist, war etwas, das die Community schon tief gespalten hat. Nicht erst seit Portland, sondern das zieht sich jetzt seit einem Jahr oder sowas durch. Mullenweg bedient er ja gerne oder zitiert er ja gerne die Analogie von der Tragödie der Allmende, ne? Also des Gemeinbesitzes oder wie man da auf Deutsch sagt. Er warnt vor Private Equity Firmen. Private Equity sind ja Kapitalgeber, Kapitalfirmen, da kannst du reinbezahlen und dann kauft halt dieser Fonds kauft halt dann irgendwas. Und die haben sich, so die Aussage von Mullenweg, halt dran gemacht, eben so Open-Source-Gemeinschaften auszuhöhlen. Er hat da auch einen amerikanischen Hoster beim Namen genannt, das werde ich jetzt aber nicht wiederholen, diesen Namen. Wir sind hier ja ein Firmenpodcast, trotz allem, wir müssen auch auf das Wettbewerbsrecht hier achten. Er hat gesagt, er habe versucht, das Unternehmen zu mehr Beiträgen zu bewegen. Die haben ja bei WordPress dieses Five for Future Programm und da wird man als Nutzer oder als Nutznießer, wie man das sagen möchte, aufgerufen, sich daran zu beteiligen, indem man 5% seines Gewinns, seines Umsatzes, weiß gar nicht so genau, also seines dessen, was man aus WordPress rausnimmt sozusagen, was man von WordPress bekommt, 5% dessen soll man zurückgeben. Ja? Und nach Meinung von Matt Mullenweg, der auch Besitzer von Automattic ist, was auch eine WordPress-Firma ist, WordPress.com macht, ja, also im Prinzip auch sowas wie ein Hoster ist, der hat dann gesagt, dass das funktioniert nicht so. Und weil die sich nicht beteiligen, sieht es sich jetzt gezwungen, da zu reagieren und das Ganze irgendwo öffentlich auszutragen.
Das war ja mal eine Ansage. Hat diesen Hoster als Krebsgeschwür für WordPress bezeichnet. Und er hat davor gewarnt, dass es sich ausbreiten wird, wenn man nichts tut. Das ging richtig ans Eingemachte. Er hatte auch zwei Beispiele genannt, um zu untermauern, warum Private Equity so gefährlich ist. Beide nenne ich nun auch nicht. Die eine Private Equity Firma hat die Open Source Nutzerbasis monetarisiert. Sie haben innerhalb von 7 Jahren das 20-fache rausgeholt. Und bei der anderen haben sie die Preise drastisch erhöht, was die Nutzer in die Arme einer Open-Source-Alternative getrieben hat.
Ja, der eine oder andere hat das vielleicht verfolgt. Also die Auseinandersetzung war schon hart da in der Richtung, aber zumindest wird deutlich, wie Mullenweg sich verhält und worum es ihm geht, könnte man daraus ableiten. Also wir haben eine Welt, in der wir jetzt KI haben und Technologie haben, die so viel automatisieren kann. Der menschliche Faktor dabei kann dann der stärkste Wettbewerbsvorteil sein. Er sagt, die stärksten Kundenbeziehungen sind die am besten geschützte Interessenssphäre. Das hat uns gefallen, ja? Also die Beziehungen, zum Beispiel der Support, das Gespräch mit dem Kunden. All das kann eine Festung sein, die die KI nicht einnehmen kann. Man kann das automatisieren, das geht. Aber es könnte ein solcher Competitive Mode werden, eine Art Burggraben, den du um deine Marke bauen kannst, damit sie nicht von der Konkurrenz so leicht angegriffen werden kann. Also das ist immer dieses Burggrabenmodell.
Das führt uns direkt zu der nächsten logischen Frage. Wenn KIs Inhalte zusammenfassen, woher kriegen die die Daten? Viele denken, die KIs trainieren nur mit Inhalten von Plattformen wie Reddit oder Quora. Das geht auf LinkedIn oder Insta als Grafik rum. Das stimmt zwar, aber ist nur ein Teil der Wahrheit. Die primäre Informationsquelle ist das gesamte Web.
Ja, korrekt. Also in den Trainingsdaten von Large Language Models, in diesen LLMs, stecken öffentliche Webseiten, Bücher, Foren, wissenschaftliche Artikel, Nachrichtenagenturen und ganz viel Wikipedia wahrscheinlich. Also die größte Hürde ist aber, das Web ist in gewisser Weise strukturiert, HTML ist recht strukturiert, ja, aber insgesamt ist es unstrukturiert. Du kannst halt alles reinschreiben. Das sagt nichts darüber aus, ob das relevant oder wertvoll oder whatever ist. Also diese Qualitätspunkte müssen da woanders herkommen. Deswegen gab es ja, das vergisst man dann auch immer, also künstliche Intelligenz, da läuft alles automatisch, du führst irgendwie einen Riesenberg von Daten und in LLM und hinterher hast du einen pre-trained Transformer oder sowas. Da ist schon ziemlich viel manuelle Arbeit dabei, also diese ganzen Tagging-Arbeiter, das sind massenhaft Leute, die Informationen, die aus dem Web gescrapt worden sind, gezogen worden sind, die nachbearbeiten und auch sagen müssen, was ist das eigentlich und wo soll man das einsortieren, wo gehört das hin? Mittlerweile hat das natürlich auch eine gewisse Entwicklung. Also das waren jetzt eher so Tätigkeiten, die eher einfach waren. Da ist man auch nicht besonders gut bezahlt worden dafür. Jetzt geht der Trend offensichtlich in die Richtung, dass man hochqualifizierte Experten, also wirklich auf Hochschulniveau, Doktortitel oder sowas, dass man die beschäftigt, um LLMs zu trainieren. Also diese Rohdaten, diese Daten, mit denen LLMs gefüttert werden, trainiert werden, dass man die in irgendeiner Weise vorbehandelt, vorbereitet, gerade so, wenn man in gewisse wissenschaftlichen Teilbereiche gehen möchte und dort wirklich gute Outputs mit dem LLM produzieren möchte. Also es geht darum, jetzt von Experten die Qualität der Trainingsdaten und damit halt eben auch die Ausgabequalität zu verbessern.
Und hier kommt ein neuer, super spannender Ansatz ins Spiel, der ebenfalls auf dem WordCamp diskutiert wurde. Der vorgeschlagene Standard, eine neue Datei, llms.txt. Die Idee ist, Website-Betreiber machen es den KI-Systemen leicht. Sie legen eine maschinenlesbare Datei im Wurzelverzeichnis ihrer Seite an.
Ja, genau, also diese llms.txt-Datei soll den KI-Modellen sagen, pass mal auf, das hier sind die wichtigen Sachen. Also da kann man was reintun, Beispiel API-Dokumentation, wie man da Informationen abruft. Man kann Produktbeschreibungen reintun, man kann andere Kontextbereiche definieren und Inhalte reinpacken. Das ist jetzt ein vorgeschlagener Weg, der KI eine Art kuratierte Karte zu geben. Also sie muss nicht mehr raten, was ist jetzt auf dieser Seite relevant. Das muss erstmal runtergezogen werden, um es dann hinterher nochmal auszubereiten, sondern man kann auch sagen, pass auf, das, was du eigentlich willst. Ja? Das schafft jetzt auch ein bisschen Verwirrung. Es gibt ja schon sowas in der Art, das ist die robots.txt. Das ist eigentlich auch nur eine flache Textdatei, da schreibt man halt rein, in das da, also liebe Suchmaschine oder Crawler, Spider, das darfst du lesen und da gehst du bitte nicht hin. Ob die Maschine sich jetzt daran hält, ob der Spider da jetzt nachsucht oder nicht nachsucht und dann wirklich diese Robots.txt beachtet, das kann man vorher überhaupt nicht sagen. Also man muss diesem Crawler vertrauen. Ja? Lässt man den jetzt rein, lässt man ihn nicht rein und dann ist es dem Anbieter halt selber überlassen, diese Robots.txt-Datei zu beachten oder nicht. Und diese LLMs, Textdatei soll kein Ersatz dafür sein. Also dieses Kein ist hier zu betonen.
Richtig, das ist der entscheidende Unterschied. Die robots.txt ist ein Wegweiser. Er sagt Crawlern, welche Teile der Website sie nicht crawlen oder indizieren sollen. Die llms.txt hingegen ist eine Schatzkarte. Sie steuert nicht das Crawling, sie ist ein Leitfaden. Sie leitet die KI in Echtzeit im Moment der Inhaltserstellung zu den wertvollsten Inhalten. Es geht um Kuration, nicht um Exklusion.
Das zeigt jetzt so im Technischen die strategische Wende bei uns Web-Professionals. Also man lässt nicht mehr passiv crawlen. Man will beeinflussen, wie der eigene Content von der KI wahrgenommen wird und wie er zitiert wird. Das wollten wir auch schon immer in Sachen Google, ob Google sich daran gehalten hat oder nicht. Also manche konnten das besser, manche schlechter, klar. Aber das war immer schon so ein Anliegen. Trotzdem, das hat jetzt eben auch Einfluss, wie man im Webdesign, also im Aufsetzen eines Websystems daran gehen sollte. Das ist das, was man eben jetzt Generative Engine Optimization nennt. Und das kürzt man halt ab mit GEO. Klingt fast so wie SEO. Es sind keine konkurrierenden Ansätze, es sind sich ergänzende Ansätze, also das, was man in SEO inhaltlich gemacht hat und was auf Klicks und Traffic abzielte, ist im Doing sehr, sehr verwandt und sehr, sehr ähnlich mit dem, was man im Bereich GEO macht. Nur die Zielstellung ist nur eine andere. Es geht darum, zitiert zu werden und den Markeneinfluss da einzubringen. Es geht also um beides, um SEO und um GEO.
Das zeigt die strategische Wende bei uns Web-Professionals. Man lässt sich nicht mehr passiv crawlen. Man will aktiv beeinflussen, wie der eigene Content von der KI wahrgenommen und zitiert wird. Und das ist die neue Generative Engine Optimization, kurz GEO. SEO und GEO sind keine konkurrierenden Ansätze, sie ergänzen sich. SEO zielt auf Klicks und Traffic. GEO auf Zitate und Markeneinfluss. Es geht um beides. die Basis von beidem ist hochwertiger Content. Man muss klare Fakten liefern und Autorität ausstrahlen. Das EEAT-Prinzip gilt für beide Welten, Expertise, Erfahrung, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Das ist der gemeinsame Nenner.
Ja, trotzdem gibt es einen großen Widerspruch. Also dieser LLMs-Textstandard wurde zwar jetzt mal vorgeschlagen von einem australischen Technologen, Jeremy Howard wird da immer zitiert, nur die LLM-Anbieter, also zumindest die großen, OpenAI, Anthropic, Google oder so, die unterstützen das offiziell noch nicht. Also vielleicht nutzen sie diese Informationen. Die nutzen alles, was sie an Informationen finden können. Völlig klar. Nur sagen die halt nicht, als was, auch wenn du das machst, dann wirst du auch dieses Ergebnis erzielen oder so. Das hat Google auch nie so gemacht. Also ein Google-Mitarbeiter hat es sogar mal verglichen mit diesen, ihr kennt vielleicht noch dieses Keywords Meta-Tag. Also man hat früher gesagt, im HTML-Gerüst ist halt Meta-Tag-Keywords, ne? Und dann schreibt man da irgendwelche Keywords rein. Das hat dann Google irgendwann nicht mehr interessiert, weil die Leute haben dann alles Mögliche da reingeschrieben, um die Hoffnung zu haben, da irgendwo zu ranken in der Suchergebnisliste. Das ist alles vorbei. Also es ist, ja, keiner braucht Keywords im HTML-Meta-Keywords-Tag. Dieser Google-Mitarbeiter wird auch weiter zitiert. Also es ist schon recht und schön. Es ist nett, dass ihr die LLMs-Textdatei da schreibt, aber wir kriegen das mit der Relevanzüberprüfung auch so hin. Also nach dem Motto, kümmert euch nicht. Also ist LLMs.txt eher so eine Art Lösung auf der Suche nach einem Problem. Also böse ausgedrückt, ne? Trotzdem, also die Community hat die Notwendigkeit erkannt. Die Idee ist schon, Kontrolle über die Daten zurückzugewinnen. Und das ist eigentlich schon ein Signal für sich. Wir reden also an dieser Stelle auch über die Kontrolle über die eigenen Daten. Wir reden auch über letztendlich rechtliche Aspekte. Das war die technische Seite. Es gibt aber auch eine rechtliche Seite. Also wir stellen in Deutschland Daten her. User-Daten, die gesammelt werden, whatever. Also Daten werden erstellt in irgendeinem Land, zum Beispiel Deutschland, irgendwo in Europa meinetwegen auch, aber sie fließen weltweit. Ja? Auch wenn sie in Deutschland entstehen. Und das ist jetzt so ein Punkt. Es gibt in den USA ein nettes Gesetz, das ist als US Cloud Act bekannt geworden. Ist auch nicht ganz taufrisch.
Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Dieses Gesetz von 2018 verpflichtet amerikanische Tech-Unternehmen, US-Behörden auf Verlangen Zugriff auf gespeicherte Daten zu geben. Das Brisante dabei ist, das gilt egal, wo die Daten liegen. Auch wenn sie bei uns in einem deutschen Rechenzentrum sind.
Ja, sofern der Betreiber des Rechenzentrums eine juristische Verbindung in die USA hat. Da reicht aber auch schon nach landläufiger Meinung ein Verkaufsbüro oder man hat Amerikaner dort irgendwie angestellt. Das ist dann auch so der Kern des Konflikts. Diese extraterritoriale Wirkung, wie es da so schön heißt, also die Wirkung, die sich entfaltet in einem nationalen Recht auf andere weltweit entfalten kann, also extraterritorial außerhalb des Territoriums, was dieser Cloud Act halt bewirkt, der widerspricht, und das ziemlich direkt nach Juristenmeinung, der europäischen DSGVO. Denn die DSGVO erlaubt die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer, und USA zum Beispiel ist ein Drittland, nur unter strengsten Bedingungen. Für europäische Unternehmen, die US-Cloud-Anbieter, also die einschlägigen Hyperscaler nutzen, ja, entsteht da eine echte rechtliche Zwickmühle. DSGVO Artikel 48 sagt klar, ein Gerichtsurteil aus einem Drittland, das eine Datenweitergabe verlangt, ist in der EU nur durchsetzbar, wenn es auf einem internationalen Abkommen basiert und eine so pragmatische Herausgabe von Daten geht also nicht.
Allerdings, es gibt bis heute keinen öffentlich bekannten und bestätigten Fall, wo der Cloud Act in einem deutschen Rechenzentrum angewendet wurde.
Das heißt aber nicht, also solche Anordnungen können ja prinzipiell mit einer Geheimhaltungspflicht verbunden sein. Diese Unternehmen, die da betroffen sind, die Daten herausgeben müssen, dürfen dann überhaupt nicht drüber sprechen. Das ist eine stille Gefahr sozusagen, und selbst die großen Anbieter wie Microsoft mussten zugeben, dass sie einen Zugriff durch US-Behörden auf europäische Daten nicht ausschließen können. Das wurde letztes Jahr in einem französischen Ausschuss, einem Senatsausschuss, unter Eid bestätigt. Da war ein Microsoft-Vertreter und er musste da offenlegen, dass sie bei einem rechtlich begründeten US-Haftbefehl, das war das Beispiel, also das war der konkrete Fall, die Daten, die die USA eben haben wollten, herausgeben müssen. Ja. Also ähnliche Eingeständnisse gibt es auch in anderen Ländern, in offenen, freigegebenen Regierungsdokumenten, zum Beispiel aus UK, Vereinigtes Königreich. Das zeigt, der physische Standort der Daten spielt keine Rolle, wenn die juristische Hoheit woanders liegt. Und die juristische Hoheit, wenn in den USA liegt, dann kommen die an die Daten ran.
Und genau an dieser Stelle kommen wir ins Spiel. Als Shared Hosting Provider sind wir in einem Red Ocean Markt unterwegs, da wo der Wettbewerb brutal hart ist. In einem Red Ocean gibt es einen etablierten, gesättigten Markt mit intensivem Wettbewerb. Es ist ein blutiger Kampf um Marktanteile.
Also in so einem Markt kämpfen alle Anbieter mit denselben Waffen, Red Ocean. Ja, der Preis ist oft da das Wichtigste. Und das sieht man ja gerade so in unserer Branche, ja, race to the bottom. Ja, also wird alles immer günstiger, die alle unterbieten sich. Irgendwann ist man stark an der Grenze. Die Profitmargen sind im Keller. Und dafür ist Shared Hosting natürlich besonders anfällig. Es ist eine günstige
Variante. Es ist ein blutiger Kampf um Marktanteile.
Weil günstig eben auch perfekt für Einsteiger, für kleine Unternehmen, für Hobbyblogs und so weiter. Das war ja auch die Entwicklung, die wir gesehen haben. Aber das hat halt auch Nachteile. Also die Nachteile, die wir hier sehen, Shared Hosting, die Ressourcen werden halt geteilt. Es ist eine physikalische Maschine, es sind viele, viele Seiten da drauf. Die Performance kann deswegen schwanken, das Risiko ist höher, weil man sich halt den Server mit den anderen teilt.
Was macht man da?
Ein Ausweg wäre dann halt eine eigene Maschine, einen eigenen virtuellen Server und so bieten wir ja alles an. Aber gerade so in diesem Einstiegsbereich Shared Hosting ist Red Ocean.
Man kann sich nicht nur auf den Preis- und Funktionswettbewerb beschränken. Eine Strategie in so einem Umfeld ist, einen Competitive Mode zu haben. So eine Art Burggraben, der dich vor den Angreifern schützen kann. Ein Wettbewerbsvorteil, den die Konkurrenz nicht einfach nachmachen kann. Das ist der Wert von Vertrauen.
Ja, lass uns an dieser Stelle mal über unsere Positionierung als Gonio sprechen hier. Datensouveränität und Vertrauen in der Hosting-Branche. Da sind die Daten das höchste Gut. Und da ist das ein starkes und auch ein schwer zu kopierendes Alleinstellungsmerkmal. Also wenn du eine amerikanische Firma bist, dann ist klar, du musst nach dem US Cloud Act handeln. Wenn du keine amerikanische Firma bist und auch da keine Leute sitzen hast, wenn du nicht von amerikanischen Fonds besessen wirst oder sowas, dann sieht das halt etwas anders aus. Es ist also kein technisches Feature, sondern es ist ein Wertversprechen, das in unserer Goneo-Firmenkultur verankert ist. Wir sprechen damit Kunden an, die nicht nur den günstigen Preis wollen, sondern eben auch Sicherheit, rechtliche Klarheit wollen. In einer Welt, in der der US Cloud Act schwebt, ist die Wahl eines europäischen Anbieters eine strategische Entscheidung. Und wir wollen uns dieses Vertrauen durch unsere Haltung erarbeiten.
Das führt uns zum letzten Punkt. Die Wahl zum Webhoster des Jahres und warum wir uns da so engagieren. Für uns als Anbieter im Shared Hosting ist das nicht nur ein Preis. Also es ist eine wichtige Plattform für Sichtbarkeit und für direktes Feedback zu unserer Positionierung. Über 10.000 Nutzer stimmen jedes Jahr ab, um die besten Anbieter zu küren, ihrer Meinung nach. Das zeigt, dass die Wahl eine gewisse Wirkung hat.
Ja, richtig. Also ich habe von Red Ocean gesprochen. Red Ocean, ein umkämpfter Markt, da ist Sichtbarkeit alles. Ja, wir hatten letztes Jahr einen großen Erfolg. Erster Platz in der Kategorie Exchange und E-Mail-Hosting. Dritter Platz im Web-Hosting. Laut dem Veranstalter als Hostess.de hatten 2024 über 17.000 User da mit abgestimmt. Das war für die auch ein neuer Rekord. Das heißt aber auch, das Interesse an den Services, die wir anbieten, Hosting, E-Mail, ist nach wie vor hoch. Für uns war das aber auch so eine Bestätigung, dass unsere Arbeit, und da geht es um Qualität, Zuverlässigkeit, Datensouveränität, bei den Leuten ankommt.
Das ist der direkte Beweis, dass unsere Strategie, die Konzentration auf Vertrauen und menschlichen Service funktioniert.
Also es geht nicht darum, in einer Branche zu überleben, die von riesigen US-Hyperscalern mittlerweile dominiert wird. Es geht darum, in dieser Nische auch gut und glaubwürdig zu sein. Und das ist eine Nische, die auf Werten wie Datenschutz, Menschlichkeit und Transparenz aufbaut. Das klingt jetzt alles ein bisschen groß, aber man sieht es ja so an der Wahl zum Webhoster des Jahres, dass diese Werte bei den Webprofis, also bei euch draußen, auch ankommen. Wir haben da auch mal so ein bisschen über Zahlen geredet intern. Es gibt vielleicht in Deutschland so 2 Millionen plus Entitäten, haben wir das da mal genannt, die denen, also es können Firmen sein, Freelancer sein, Privatleute sein, für die Datenschutz in irgendeiner Weise wichtig ist. Also es ist, Mehrheit will ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein großer Block an Anwendern, für die diese Werte einfach auch eine große Rolle spielen. Und ich sage auch gezielt Menschlichkeit, weil viele unserer Mitbewerber angefangen haben, den Kundendienst zum Beispiel zu automatisieren, unter anderem eben auch mit KI. Wir haben darüber nachgedacht, wir haben experimentiert, wir haben uns viele Dinge angeguckt und wir haben dann auch gesagt, bei Goneo nicht. Also keine KI im Kundendienst, keine KI im Panel, im Kundencenter, aus 2 Gründen. Zum einen müssten wir die KI ja trainieren. Na, das muss man mindestens feintunen, aber eigentlich muss man irgendwie so ein LLM nachtrainieren. Also wir müssten massenhaft Daten haben und das könnten nur die Nutzeranfragen aus der Vergangenheit sein. Was sonst? Antworten auf Fragen. Ja? Das kann man jetzt natürlich auch so ein bisschen versuchen zu anonymisieren, wollte ich sagen. Aber ja, es sind halt die Nutzerdaten, die da verwendet werden. Und Datenschutz ist da das Stichwort. Und wenn die Maschine dann läuft, und das ist der zweite Punkt, dann könnten wir vielleicht selber auch gar nicht mehr nachvollziehen, wenn die KI eine Antwort gibt, wie kommt denn die KI zu dieser Aussage oder zu irgendeiner Entscheidung? Ja? Müsste man, aber das muss man sogar nach DSGVO. Und es gibt auch einen EU-Cloud-Act oder sowas, der auch solche Regularien vorschreibt, dass man da immer jemanden haben muss, der dann das nochmal überprüft und so weiter und so weiter. Noch ein anderer Punkt fällt mir da gerade ein. Wir sagen ja auch im Kundencenter, im Panel, wenn das jetzt jemand nicht kennt, auch da keine KI. Die Daten bleiben da. Wir machen keine Scans von E-Mails zum Beispiel und wir monetarisieren diese Nutzerdaten nicht. Also da kommt dann keine Werbung zum Beispiel. Wenn wir KI im Haus machen wollten, würden sich sicherlich die Produkte verteuern. Deswegen hier auch keine Scans. Und wenn wir externe KI nutzen würden, weil man das selber auch gar nicht hinkriegt, ohne da massiv zu investieren, würden wir die Daten halt rausgeben müssen. Wer will, kann natürlich KI nutzen. Also wir sind jetzt keine KI-Feinde, ganz im Gegenteil, wie ihr wisst. Ja. Wir wollen euch die Kontrolle überlassen. Also natürlich kannst du KI als Text- oder Bildererstellungswerkzeug oder Videoproduktion oder sowas nutzen, gar kein Problem. Also wir selber haben ja auch in EasyPage zum Beispiel KI-Funktionen drin, um den ersten Webseitenentwurf da herzustellen. Ne? Kann man dann eingeben, bitte erstelle mir eine Friseurseite mit dem und dem Angaben und so weiter. Und dann macht das Ding halt einen Vorschlag. Oder auch für Texte. WordPress, ja, WordPress kannst du bei uns drauf tun, ist gar kein Problem, natürlich. Du kannst auch Chatpack reinpacken als Plugin und dann kannst du auch einige KI-Funktionen, die Chatpack da eben reinbringt in WordPress, Chatpack von Automattic, kannst du natürlich dann auch einsetzen und nutzen. Nur in dem Fall hält halt Automattic dann die Hand auf, musst du dann so ein Automattic-Abo abschließen.
Zum Schluss noch ein kleiner Appell, wenn ihr unsere Kampagne So einfach und menschlich ist es gut findet, dann gebt uns gerne eure Stimme bei der Wahl zum Webhoster des Jahres. Eure Teilnahme ist für uns nicht nur Feedback, sondern ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. An der Stelle wollte ich sowieso mal fragen, wollen wir nicht mal eine offene Runde machen? Leute schicken uns mal Fragen, die wir hier dann beantworten könnten.
Also ja, du meinst so eine Art Fragerunde? Aber nicht live, oder?
Warum nicht? Aber wir könnten mal Fragen sammeln und hier in einer Episode beantworten.
Ja, gute Idee. Ja, das könnten wir mal machen. Schickt uns eure Fragen. Am besten sogar so als Audioaufnahme. Dann können wir das hier im Podcast machen. Können wir sie ja ausspielen, ja? Wie kommen die Audioaufnahmen zu uns?
Als MP3 per E-Mail. Oder einfach halt als Text, dann lesen wir das vor.
Also braucht ihr eine Adresse. Das ist podcast@goneoserver.de. Das ist podcast@goneoserver.de. Das soll es für heute gewesen sein. Das war Episode 139 im Goneo Web Professionals Podcast, powered by Human and Artificial Intelligence and the Fear of Being Average. Schaut bitte mal in die Shownotes, da haben wir viele Links für euch, weiterführende Informationen auch und votet Webhoster des Jahres. Empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss, bis bald.